Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Ich bin Rebecca und ausnahmsweise bin ich heute alleine hier. Christina ist zurzeit in Neuseeland, Teile ihrer Familie besuchen und mit 12 Stunden Zeitverschiebung und vollen Kalendern auf allen Seiten war es schwierig, einen Termin zu finden. Sie wird aber bald wieder mit mir hier sein und wir hören stattdessen auch heute von 2 Menschen. Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Thema Blockwasser. In der letzten Folge sind wir mit dem Thema Fluten eingestiegen und haben mit einer Vertreterin der Initiative Klima vor 8 darüber gesprochen, wie die Klimakrise sich auf Fluten und Hochwasser in Deutschland und auch global auswirkt und wie Medienberichterstattung über den Klimawandel aussehen sollte. Wenn ihr die Folge also bisher noch verpasst habt, dann hört doch auch gerne da nochmal rein. Heute wollen wir uns mit etwas befassen, was wirklich jede und jeden Einzelnen von uns betrifft, nämlich Trinkwasserversorgung. Trinkwasserknappheit und Wasserknappheit generell war auch diesen Sommer wieder ein großes Thema. Unter anderem darüber und über Themen wie Wasserprivatisierung und die Folgen der Klimakrise sprechen wir heute mit Caroline Stüdemann, der Geschäftsführerin von Viva Con Aqua. Als kleine Schnittstelle zwischen dem Thema Fluten und Wasserknappheit hören wir aber erstmal von Jonas, dem Gründer von Masifunde, der in Südafrika lebt. Er wird uns erzählen, auf welche unterschiedlichen Weisen Südafrika von Wasserproblematiken betroffen ist und teilen, wie Masifunde darauf reagiert hat.
Ja, hallo, mein Name ist Jonas Schumacher. Ich arbeite für Masifunde im Eastern Cape in Südafrika in einer Stadt namens Gqeberha, die besser bekannt ist unter dem alten Namen Port Elizabeth oder PE. Ich berichte gerne ein bisschen über die Wassersituation in Südafrika. Ich bin kein Wasserexperte, aber die Situation ist derzeit derartig angespannt, dass man nicht darum herumkommt, sich damit mal zu beschäftigen und auch sich damit zu beschäftigen, welchen Beitrag man selbst sowohl als Individuum mit seiner Familie, aber auch als Organisation leisten kann, um ja den Impact der aktuellen Situation zu reduzieren, aber auch um Notfallpläne zu erstellen. Ja, also Südafrika hat im Endeffekt 2 Wasserprobleme. Das eine ist, dass es im Osten des Landes immer wieder und immer heftigeren Überflutungen kommt. Die letzte Flut war vor ein paar Monaten im Großraum Durban, KwaZulu-Natal, kam es zu so viel Regenfällen in so kurzer Zeit, dass ganze Stadtteile unter Wasser standen und zig Menschen ihr Leben verloren haben und ihre Häuser verloren haben. Und die Bilder gingen bestimmt um die Welt durch die Medien. Genauso wie vor 3 Jahren die Bilder der Dürre im Großraum Kapstadt um die Welt gingen, als die Millionenmetropole Kapstadt kurz vor dem Day Zero, also vor dem Day-Tag standen, an dem die Staudämme nicht mehr genug Wasser führen, um die Stadt mit Wasser zu versorgen. Die Situation in Kapstadt hat sich Gott sei Dank entschärft. Die Staudämme sind mittlerweile, soweit ich weiß, gut bis sehr gut gefüllt. Im Großraum Gqeberha, hier im Eastern Cape, also quasi etwa 1000 Kilometer östlich von Kapstadt, leiden wir noch unter der starken Dürre. Seit über 7 Jahren hat es vor allem im Inland nicht geregnet, während es in der Stadt selbst hier jetzt in den Wintermonaten intensiv geregnet hat, läuft dieses Wasser halt, da wir direkt am Indischen Ozean sind, von der Stadt direkt ins Meer. Es gibt keine Möglichkeiten oder wurden keine Möglichkeiten gefunden, dieses Wasser aufzufangen. Und wir hängen davon ab, dass es im Landesinneren in der kleinen Karoo regnet, in den Catchment Areas. Und da ist seit 7 Jahren der Regen ausgeblieben oder nicht intensiv genug gewesen, um die Staudämme zu füllen. Konsequenzen sind, dass wir ja seit Wochen und Monaten vor diesem Day Zero zittern, der Wasserdruck reduziert wurde, die Wasserkosten gestiegen sind. Wer mehr als 50 Liter am Tag pro Person verbraucht, kriegt eine höhere Wasserrechnung, also die Kosten steigen einfach. Es gibt in einigen Teilen Watershedding, dass also das Wasser nur an bestimmten Stunden zur Verfügung steht. Und es wird an allen Enden und Ecken nach Wasser gebohrt. Auch bei Masifunde haben wir arbeiten in einem Township und da sind die Leute zum Teil nicht mit ihr in ihren Hütten an das Wassernetz direkt angeschlossen. Die hängen also davon ab, dass aus den städtischen Wasserhähnen, die es dann in den Vierteln gibt, dass da Wasser kommt und dass sie dann Wasser mit Eimern nach Hause tragen können. Sie sind dann also nicht in der Lage, wie jetzt jemand wie ich, der in der Mittelschicht lebt, der einfach notfalls das Wasser, das Trinkwasser zumindest im Supermarkt kauft. Das können die Menschen da nicht. Die hängen also davon ab, dass das Leitungswasser nicht nur kommt, sondern dass es dann auch trinkbar ist. Mhm. Und auch das ist ein Problem bei dem, in der aktuellen Situation. Die Staudämme sind so niedrig, dass das Wasser so in einem Zustand ist, dass es nicht mehr ordentlich gereinigt werden kann, dass es sehr chlorig ist, zum Teil braun ist und zum Teil auch Warnungen ausgesprochen werden, dass es gesundheitsschädlich ist. Und damit haben die Menschen, und zwar Tausende von Menschen, keinen Zugang zu kostenlosem Nutzwasser oder müssen das abkochen, was wieder mit Kosten verbunden ist. Wir haben jetzt quasi nach Grundwasser gebohrt, um unser Bildungszentrum, in dem hunderte Kids jeden Tag an Bildungsprogrammen teilnehmen und natürlich auch gerne unsere Sanitäreinrichtungen nutzen und dann jeder einmal spült und sich die Hände wäscht und wir halt einen extrem hohen Wasserverbrauch haben. Haben wir nach Wasser gebohrt und haben in der Tiefe von 190 Metern Wasser gefunden und sind jetzt auf der Suche nach einem Filtersystem, weil leider das Wasser, das wir bekommen haben, zwar genutzt werden kann, um die Sanitäranlagen zu betreiben, aber es ist kein Nutzwasser, es ist kein Trinkwasser. Und unser Plan war und ist auch weiterhin, dass wir dann in der Community Wasserhähne aufstellen, wo man sich in dem Notfall dann, wenn die städtischen Wasserhähne leer bleiben, dass man sich dann über unser Borehole, wie man das nennt, also Brunnen quasi im klassischen Sinne, Wasser holen kann. Das ist die Situation, Folgen alles natürlich des Klimawandels, den bekommen wir hier zu spüren, das spitzt sich immer mehr zu und ist nicht von der Hand zu weisen, ist aber auch zum Teil menschliches Versagen. Hier unsere Stadtverwaltung, die zum Teil darauf einfach hofft, dass es nun bald mal wieder regnet und dann wird das schon wieder vorbei sein, das Problem. Also es wurde einfach viel zu lange kein Plan B und kein Plan C ausgearbeitet. Man ist also quasi so ein bisschen blind ins offene Messer gerannt. Wir haben ja auch eine Wasserinfrastruktur, wo etwa 30 oder 40% des Nutzwassers, was quasi aus den Staudämmen noch kommt, unaccounted irgendwo versickert. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also wir haben eine ganz alte Wasserinfrastruktur mit ganz vielen Leckstellen. Und da verlieren wir Wasser. Und auch das hätte natürlich vor langer Zeit schon behoben werden können. Dann wäre unsere Situation jetzt nicht ganz so angespannt. Also es gibt auch diverse infrastrukturelle Komponenten, die da mit reinspielen. Auch hätte man schauen können, was für Alternativen gibt es. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Thema des Podcasts, sondern das Thema des Podcasts, soweit ich weiß, ist ja die Klimasituation und den Einfluss, den der Klimawandel nun auf die Wassersituation hat. Und ja, das macht die Lebensumstände für ganz viele Menschen schon jetzt sehr schwierig und das erhöht die Lebenshaltungskosten für Menschen extrem. Und ja, so vielleicht in aller Kürze ein paar Sätze aus Südafrika. Ich grüße alle in der Heimat. Tschüssi.
Vielen Dank an Jonas an dieser Stelle. Wir sagen das normalerweise ja am Ende der Folge, aber weil es hier gerade so gut passt. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit in Deutschland und Südafrika erfahren wollt, dann schaut doch auch mal auf der Webseite von Masifunde vorbei oder auf unserem Instagram-Kanal. So, nach der Einheit in eigener Sache kommen wir jetzt aber zum Interview. Hallo Caro, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke Rebecca für eure Einladung.
Ich habe dich im Intro als Geschäftsführerin von Viva Con Agua vorgestellt. Einige kennen euch vielleicht besonders als die Menschen, die bei Konzerten und auf Festivals immer mit großen Containern dastehen und Flaschen und Pfandbecher sammeln. Aber das ist ja nicht nur der Kern eurer Arbeit. Also was macht Viva Con Agua eigentlich genau und welches Ziel verfolgt ihr mit eurer Arbeit?
Schön, dass ihr uns darüber kennt, über die großen Flaggen, die wir dann auch immer schwenken. Viva Con Agua hat eine feste Vision, auch schon seit der Gründung, nämlich wollen wir ermöglichen, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält. Das ist unser Kernzweck Und dafür lassen wir uns aber immer wieder bunte Wege einfallen, wie wir da auf der einen Seite für das Thema Wasser sensibilisieren und auf der anderen Seite Spenden sammeln. Und eins dieser kreativen Wege ist das Pfandbecher-Sammeln auf Konzerten. Was du angesprochen hast, das ist tatsächlich das erste Mal gewesen. 2007 ist der erste Pfandbecher in die Tonne geflogen. Und seitdem nutzen wir das, um das als niedrigschwelligen Weg zu haben, an Viva con Aqua zu spenden. Und all die Spenden landen dann in Wasserprojekten, also Wasserprojekte, die wir im globalen Süden unterstützen. Wir haben verschiedene Projektregionen, in denen wir aktiv sind, in Kenia, Mosambik, Südafrika und Uganda auch sehr verstärkt, aber auch Nepal und Indien zum Beispiel. Und dort schaffen wir auf der einen Seite Zugang zu Wasser über so etwas wie Brunnenbohrung, Quelleinfassung, aber auch teilweise auch Reparatur bestehender Infrastruktur. Und aber auch immer die Sanitärkomponente, die wir mit berücksichtigen, also zum Beispiel der Bau von Toiletten, aber auch Hygienemaßnahmen, die wir vor Ort umsetzen.
Okay, ich denke, du hast schon ein bisschen angesprochen, was ihr eigentlich, also was gleich in der Frage noch kommen wird. Aber in unserem Jingle zu unserem Podcast heißt es, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Und deswegen fragen wir unsere Gäste immer gerne, wie möchtest du denn mit deinem Job die Welt auf den Kopf stellen?
Das ist eine schöne Frage. Wir wollen wirklich als Viva con Aqua die Welt positiv verändern. Und uns ist total wichtig, diese Freude, die wir ausstrahlen bei den Aktionen, dass das auch Kern unserer DNA ist, weil wir glauben, dass eine gesellschaftliche Veränderung damit passiert, dass Menschen in dem, was sie tun, eine hohe Freude empfinden. Das heißt, ich empfinde in meinem täglichen Job total viel Freude und Motivation, weil ich merke, was ich täglich für einen Beitrag leisten kann. Aber auch in unserem ehrenamtlichen Netzwerk, was zwischenzeitlich wirklich sehr gewachsen ist, leistet jedes Individuum seinen Beitrag, ihren Beitrag und empfindet dabei aber auch selbst einen hohen, sozusagen hohe innere Freude. Und ich glaube, das ist etwas, was Viva con Aqua von Anfang an anders gemacht hat und damit auch die Charity-Welt, sage ich mal, ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Weil zu den Zeiten, als Viva con Aqua sich gegründet hat, das war 2006, gab es sozusagen eigentlich noch ganz andere Narrative, wie Entwicklungszusammenarbeit aussieht. Das war häufig mit einem hohen Machtverhältnis von einem hohen Machtverhältnis geprägt. Und das wollen wir ganz anders angehen. Wir beziehen die lokale Bevölkerung total eng mit ein in das Projektdesign der Wasserprojekte. Es geht auch darum, dass wirklich die Menschen einfach mitgestalten, auch mit Verantwortung übernehmen dafür, dass Trinkwasser langfristig gesichert ist. Und Viva con Aqua gibt es zwischenzeitlich jetzt schon in Deutschland in ganz vielen verschiedenen Städten, wo sich ehrenamtliche Gruppen gegründet haben. Zum Beispiel in Köln, Stuttgart, München, aber auch bis in den Norden, Kiel, Lüneburg, Hamburg. Eigentlich ganz viele verschiedene Gruppen. Und wir wollen das einfach dezentral organisieren, weil wir fest daran glauben, dass eigentlich, dass diese Bewegung auch von Gemeinschaft und Beziehung lebt. Das ist auch etwas, wo wir es vielleicht ein bisschen auf den Kopf stellen wollen. Also nicht nur hierarchisch alles durchdekliniert, sondern vor allem andersrum. Es lebt von den Menschen und den kreativen Ideen, die eingebracht werden. Davon, dass sozusagen immer wieder was Neues entstehen kann und wir uns dezentral dann organisieren. Und deswegen gibt es Viva con Aqua zwischenzeitlich sogar auch schon als gemeinnützige Organisation in Uganda und Südafrika. Und der Austausch mit den Organisationen ist für mich immer besonders bereichernd, weil da nochmal ganz andere Perspektiven auch auf das Thema Wasser eingenommen werden.
Mhm. Genau, über diese Machtverhältnisse werden wir später auch noch ein bisschen sprechen. Aber erstmal würde ich gerne mit euch über eure, mit dir, du bist alleine, ich weiß nicht, warum ich euch gesagt habe. Ihr werbt mit dem Slogan Water is a Human Right. Und in diesen Kampagnen, die haben unsere HörerInnen bestimmt schon mal gesehen, da sind auch viele deutsche prominente Gesichter zu sehen. Und die Vereinigten Nationen haben 2010 Wasser als Menschenrecht im Sinne des Völkerrechts festgelegt. Was bedeutet es denn genau, dass Wasser ein Menschenrecht ist? Und wieso müssen wir daran arbeiten, dass es auch wirklich durchgesetzt wird?
Ja, Wasser ist die absolute Grundlage des Lebens. Es ist essentiell, dass es jedem Menschen zusteht, weil ohne Wasser gar kein Leben überhaupt vorhanden wäre auf dem Planeten. Das hat massive Auswirkungen, der Zugang zu sauberem Trinkwasser auf ganz viele Lebensbereiche. Da können wir später vielleicht noch ein bisschen tiefer reinzoomen. Aber Wasser ist seit 2010 als Menschenrecht anerkannt, du hast es gesagt. Und trotzdem ist es so, dass immer noch 770 Millionen Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und sogar 489 Millionen Menschen jegliche Basis-Trinkwasserversorgung fehlt. Und das zeigt, dass, obwohl es als Menschenrecht anerkannt ist, es noch immer der Fall ist, dass ganz viele Menschen eben dieses Menschenrecht nicht ausleben können. Und das hat viel starken Einfluss auf das Leben der Menschen. Und wir als Viva Con Aqua haben diese Kampagne What is Human Right irgendwann gestartet mit diesen Pappschildern, wo wir ganz viele prominente Menschen auch, die sich uns angeschlossen haben, für dieses Statement gewinnen konnten, von irgendwie Zoe Wees, Billie Eilish, Manuel Neuer, Nico Rosberg, Milky Chance und viele, viele, viele weitere. Und das ist für uns so ein Weg, dieses Menschenrecht, was ein Menschenrecht ist, darauf immer wieder ganz aktivistisch auch aufmerksam zu machen. Denn es ist einfach so, dass ganz viele Menschen keinen Zugang zu Wasser haben. Und der Zugang zu Wasser hängt auch sehr, sehr eng zusammen mit dem Zugang zur Sanitärversorgung. Denn wenn es keine Toiletten gibt, ist auch Trinkwasser nicht wirklich geschützt und sicher. Und das bedeutet, dass wir uns da auch einsetzen. Und es haben aber immer noch über 4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer angemessenen Sanitärversorgung. Und das heißt, du siehst schon, obwohl dieses Menschenrecht verabschiedet wurde, ist da eigentlich die Herausforderung noch groß und auch noch ganz viel zu tun.
Mhm. Und ein Problem, warum es auch immer wieder so Wasserknappheit gibt, ist ja auch, dass große Konzerne wie zum Beispiel Nestle in der Kritik stehen, weil sie Wasser privatisieren. Und das ist ja auch, was ihr öfter mal ansprecht. Und ja, vielleicht nochmal für unsere HörerInnen, was bedeutet es eigentlich, Wasser zu privatisieren? Warum können die Unternehmen das einfach machen? Das ist ja Wasser, das es unter der Erde gibt. Warum können die sich das einfach nehmen? Und warum ist es ein Problem für die Menschen vor Ort?
Der Zugang zu Wasser hat natürlich ganz, ganz viele verschiedene Herausforderungen, warum der nicht gesichert ist. Da gibt es ganz viele Gründe dafür. Aber natürlich ist, wie du sagst, auch Privatisierung ein Problem. Und besonders, weil die zentrale Herausforderung unseres Jahrhunderts ja genau darin besteht, eigentlich wirklich für jeden Menschen dieses Wasserangebot auf Dauer sicherzustellen. Und in dem Moment, in dem es im großen Stil der Bevölkerung nicht zugänglich ist, kann es sozusagen auch einfach dazu führen, dass Wasser wie so eine Art Spekulationsobjekt wird, weil es dann für private Gewinnmaximierung verwendet wird. Und dass die Herausforderung eigentlich an Privatisierung ist, denn ursprünglich erhofft man, also wird von Privatisierung sich auch viel versprochen, weil dadurch, dass es sozusagen dem Markt zugänglich ist, wird sich versprochen, dass dadurch investiert wird in Wasserleitungen, dass dadurch die Qualität steigt, dass Menschen eher Zugang zu Wasser haben. Diese sozusagen, das sind auch oft Äußerungen, die von Unternehmen gemacht werden, die auch im Wasser privatisieren. Und was sich aber zeigt, wenn man das beobachtet, Privatisierungspolitik schon zur Folge, dass es häufig ganz undurchsichtige Verträge für Kommunen gibt. Das heißt, das Wasser ist in privater Hand und das folgt oft dann damit, dass die Kundinnen deutlich höhere Preise haben, dass auch leider das nicht so ist, dass mehr in Leitungsnetze investiert wird, sondern weniger, dass es auch das Wasser dann auf einmal auch der staatlichen Kontrolle entziehen kann, weil es sozusagen keine Regulierung durch den Staat mehr geben kann, weil es in privater Hand ist. Und das ist natürlich wirklich eine Herausforderung. Und es ist auch sogar in Deutschland schon so, dass es in einigen Bereichen Wasser privatisiert ist und auch weltweit. Und wir machen uns einfach sehr aktivistisch dafür stark, dass Wasser jedem Menschen zugänglich wird.
Mhm. In einer unserer letzten Folgen haben wir mit jemandem von Amnesty International über die Schattenseiten von Batterien geredet, über Raubbau an Ländern und eben ja alle Menschenrechtsverletzungen, die damit zusammenhängen. Und er hatte gesagt, dass wir als Verbraucher natürlich auch viel Macht haben, Dinge zu ändern und vielleicht auch mehr, als man denkt. Siehst du das ähnlich und wie kann man das als Verbraucher erkennen, welche Firmen an solchen Prozessen beteiligt sind, damit man dann zum Beispiel eben Entscheidungen gegen diese Produkte treffen kann, um ein Zeichen zu setzen?
Ja, wir sind ja auch total aktivistisch unterwegs und wir glauben fest daran, dass jedes Individuum eine starke Stimme hat und dass es auch einen großen Unterschied macht, ob Menschen wirklich eigeninitiativ Statements setzen, sich beteiligen über ehrenamtliches Engagement oder auch über den Konsum. Und da stimme ich dir und auch eurem Vorredner als Gast zu, dass natürlich der persönliche Konsum auch ein Hebel ist. Also wirklich das insgesamt das bewusstere Leben und das Informieren. Und da würde ich aber vor allem einen anderen Aspekt nochmal hier beleuchten, der beim persönlichen Konsum auch einen großen Einfluss hat. Und das ist der generelle virtuelle Wasserverbrauch. Also in Bezug auf Wasser, wir verbrauchen in Deutschland zum Beispiel im Schnitt über 5000 Liter Wasser pro Tag. Und das ist gar nicht der direkte Verbrauch, sondern wirklich der Wasserverbrauch, der entsteht durch die Herstellung von Gütern und Leistungen und Dienstleistungen, die wir beziehen, aber auch so etwas wie irgendwelche Technikgeräte, natürlich auch Lebensmittel. Die alle verbrauchen Wasser dadurch, dass in der Produktion Wasser entweder verdunstet, verbraucht wird oder verschmutzt wird. Und am virtuellen Wasser können wir eigentlich auch schon sehr direkt ansetzen, um zum Beispiel dadurch durch einen bewussteren Konsum auch einen Beitrag zu leisten. Und das andere ist aber wirklich, sich immer wieder zu informieren, sich auseinanderzusetzen und dort eher regionalen Fokus zu setzen und eher sozusagen auch kleinere Unternehmen durch den Konsumkauf zu unterstützen und nicht so stark auf die großen Konzerne zu setzen, weil deren Entscheidungen sind natürlich ganz stark durch Gewinnmaximierung geprägt. Und in dem Moment, in dem Wasser als Ware gehandelt wird und zur Gewinnmaximierung beiträgt, ist das immer ein großes Problem. Mhm.
Wir wollen jetzt nochmal darauf eingehen, was du auch vorhin schon angesprochen hast, nämlich White Saviorism und was man dagegen tun kann. Ich werde jetzt kurz noch mal erklären, was White Saviorism ist. Das ist ein Phänomen, das auftreten kann, wenn weiße Menschen, vor allem aus dem globalen Norden, aus einer Position der angenommenen Überlegenheit Menschen im globalen Süden helfen wollen. Was ja jetzt erstmal nicht schlecht klingt im ersten Gedanken. Aber das Problem darin ist, dass dann bewusst oder unbewusst angenommen wird, dass Menschen aus dem globalen Norden, aus dem globalen Norden besser wissen, wie man mit gewissen Problemen umgehen muss und die Skills haben, die die Menschen aus dem globalen Süden nicht haben. Und aus dieser angenommenen Überlegenheit heraus betrachten sich weiße Menschen als Lösungsbringer für die Probleme von Menschen woanders in der Welt, anstatt beispielsweise eigenes Verhalten und politische Strukturen der eigenen Umgebung zu hinterfragen, die möglicherweise die eigentliche Ursache für die Probleme anderer Orte sind. Zum Beispiel eben Wasserraub, Landraub oder auch der Klimawandel. Und diese Praktiken sind unter anderem auch eine Grundlage des europäischen Imperialismus und des Kolonialismus von damals. Oder den es auch immer noch, der immer noch nachwirkt. Ihr seid eine deutsche Organisation, die in anderen Ländern eingreift und Zustände verbessern möchte. Wie steht ihr denn zu diesem Thema des White Saviorisms?
Danke, Rebecca, erstmal für diese gute Erklärung. Ich glaube, das hat unsere Zuhörerinnen nochmal richtig abgeholt, weil natürlich wirkt das auch bis heute ganz stark nach. Also auch diese verschiedenen Machtdimensionen, die du angesprochen hast, die historisch begründet sind, befinden sich einfach auch noch bis heute so stark, indem sie nachwirken über teilweise Besitzverhältnisse, aber auch natürlich teilweise wirklich Sozialisierung, wo dieses Machtverhältnis auch immer wieder rekonstruiert wird in Menschen. Und da ist, glaube ich, der erste wichtigste Schritt die starke Selbstreflexion und sich wirklich damit auseinandersetzen und sich gut informieren, um zu vermeiden, dass man selbst oder dass ich selber, dass wir als Organisation selbst immer wieder zur Manifestierung dieser alten Denkmuster beitragen. Und es beginnt tatsächlich auch so, wie du sagst, schon direkt hier vor Ort, dass zum Beispiel die Narrative, die wir als Organisation wählen, dass die andere sind, dass die eben nicht dieses alte Hilfskonstrukt bedienen, was völlig falsch ist, sondern dass die die Menschen einfach ganz stark in ihrer Augenhöhe auch hier da auf Augenhöhe auch hier darstellen. Also wenn wir zum Beispiel über die Projektarbeit berichten, dass wir dann die Menschen, mit denen wir dort vor Ort zusammenarbeiten und das Projektdesign, was wir gemeinsam entwickeln, dass wir davon berichten und auch aus ihren Perspektiven hier die Projektumsetzung berichten und nicht sozusagen von hier aus das Projekt planen und das dann überstülpen und denken, wir wissen es hier besser und setzen das um. Weil ich muss auch sagen, wenn wir zurückschauen, als sich Viva Con Aqua gegründet hat, haben wir natürlich auch teilweise wirklich Fehler gemacht und Dinge teilweise falsch angenommen und haben auch gelernt als Organisation. Aber was uns da ganz stark geholfen hat, war genau die enge Zusammenarbeit mit zum Beispiel Viva Con Aqua Uganda, von denen wir auch unglaublich viel lernen konnten. Und wir wollen vor allem die Potenziale zeigen, die es gibt und zeigen, was die Menschen für eine starke Resilienz haben und wie gut sie wirklich mit den Herausforderungen umgehen und wie sie das machen und nicht so sehr sozusagen dadurch uns selber profilieren oder und sozusagen dieses Helfersyndrom verstärken. Und genau, deswegen ist es etwas, was wir vor Ort tun können, natürlich uns stark machen, wenn es um den Klimawandel geht. Weil wenn wir uns das Thema Wasser angucken, hängen Klima und Wasser natürlich total eng zusammen. Es geht darum, sich auch hier auch immer wieder auf politischer Ebene stark zu machen. Wir sind nicht stark politisch, aber wir haben natürlich trotzdem in dem Bereich SDG 6, also Zugang zu Wasser, Sanitär und Hygiene, eine starke Stimme und wollen zum Beispiel, dass das SDG 6 auch im Koalitionsvertrag mit verankert ist. Und das sind so systemische Hebel, die wir auch mit ansprechen. Und trotzdem sind wir vor allem aktivistisch unterwegs, indem wir ganz viel sozusagen eigentlich Wasser zum Trendthema machen und dafür ganz viel Lobbyarbeit für das Thema Wasser machen, damit insgesamt die Wertschätzung für das Thema Wasser viel mehr steigt.
Mhm. Du hattest eben schon, jetzt hast du es auch nochmal erwähnt, dass ihr diese Organisation mit dem gleichen Namen, soweit ich es verstanden habe, in Südafrika und in Uganda habt. Und Südafrika ist auch das Land, wo Masifunde sehr, also unsere Partnerorganisation sitzt in Südafrika. Und deswegen wollte ich da nochmal einhaken und fragen, wie diese Organisation in Uganda und Südafrika denn arbeiten. Es gibt ja diese Unterschiede zwischen Community-Based Projects und Community-Led Projects. Also ist es da nur, die Basis vor Ort und es wird eigentlich auch viel von Deutschland entschieden oder sind das ganz eigenständige lokale Organisationen mit lokalen Treibern?
In dem Moment, wenn es sozusagen nur regional based ist, dann haben wir ja schon in Teilen diese Reproduktion, weil dann ist es sozusagen de facto doch so, dass die wichtigen Entscheidungen woanders getroffen werden, es dann zwar sozusagen eine lokale Zweigstelle gibt, aber dort nicht wirklich das Wort und die Expertise berücksichtigt wird. Und das ist etwas anders. Also Vivocon Aqua Uganda hat sich auch sozusagen erstmal natürlich daraus entwickelt, dass wir vor Ort die Menschen kennengelernt haben. Dadurch hat sozusagen natürlich eine erste Inspiration auch stattgefunden. Aber dann hat sich die Organisation auch eigenständig weiterentwickelt und weitere Menschen gewonnen. Und die organisieren sich auch ähnlich tatsächlich auch wie der deutsche Verein, ähnlich wie der südafrikanische Vivocon Aqua Verein, organisiert sich auch Uganda oder sozusagen die verschiedenen Vereine, organisieren sich gemeinnützig, sind sozusagen, gehen auf der einen Seite institutionelle Förderungen eigenständig an, um sozusagen Einnahmen zu generieren. Spenden generell sammeln sie auch, aber das ist in dem Stile tatsächlich ein bisschen anders dort vor Ort. Aber sie organisieren sich ansonsten so, dass sie auch eine eigene Community aufbauen vor Ort und auch aktivistische Arbeit rund um das Thema Wasser machen und um das Thema Wasser sensibilisieren und in Teilen aber auch Projekte zum Beispiel direkt umsetzen, weil sie vor Ort sind und dann machen sie zum Beispiel so Hygiene-Workshops, haben auch eigene Programme entwickelt. Eins davon nennt sich Football for Wash, ein anderes nennt sich Dance for Wash. Also die haben super spannende, ja auch nutzen die universellen Sprachen, um auf eine spannende Art und Weise Menschen zu sensibilisieren vor Ort, um auch sozusagen nicht dieses Machtgefälle auch wieder anderweitig zu reproduzieren, weil es gibt dieses natürlich von Deutschland, wenn man so will, von Deutschland nach Uganda, aber auch von Uganda, von den eher städtischen Regionen in die ländlichen Regionen. Und auch dort sind teilweise die Unterschiede so massiv und da soll natürlich auch nicht genau dieses Machtverhältnis wieder reproduziert werden. Wir wissen, wie es geht und zeigen euch jetzt, wie es geht, sondern wir haben insgesamt in unserer Haltung, wollen wir einfach Menschen auf Augenhöhe begegnen und sie empowern. Das ist immer so ein englisches Wort für befähigen, also wirklich ernst nehmen und schauen, wo sind denn die Ressourcen und auch wieder, wie Vivocon Aqua setzt sich immer mit Freude ein. Das heißt, so wie wir hier Freude empfinden, wenn wir Pfandbecher-Sammelaktionen machen, ist das in Uganda eben dieser freudvolle Ansatz Football for Wash, wo über verschiedene Fußball-Drills einfach ein Lernen stattfindet rund um die gesamte Wasser- und Hygienethematik und das Tabuthema, was irgendwo überall auf der Welt tabu ist, weswegen es in Deutschland ein Vivocon Aqua Goldeimer gegründet wurde oder wir insgesamt auch in unserer Arbeit immer so positiv und irgendwie teilweise sehr humorvoll oder auch so ein bisschen aufrüttelnd unterwegs sind. Das ist tatsächlich weltweit irgendwie der Fall. Und deswegen wird auch dort versucht, nicht schambehaftete Ansätze immer wieder zu machen, weil natürlich auch grundsätzlich Hygiene und auch gerade wenn es zum Beispiel darum geht, Open Defecation, das ist also sozusagen, wenn es keine Toiletten gibt, gibt es natürlich keine anderen Möglichkeiten, sein Geschäft zu verrichten. Und das ist aber dann total schambehaftet und darüber aber einfach irgendwie auf eine andere Art und Weise ins Gespräch zu kommen und dann wirklich gemeinsam etwas zu verändern, das ist etwas, wie wir das eigentlich in allen Viva con Aqua Organisationen machen.
Okay, danke Caro für diesen Einblick in eure, ja, bisschen tieferen Einblick in eure Strukturen bei Viva con Aqua. Wir würden jetzt gerne nochmal über den Klimawandel sprechen, den hattest du auch eben schon mal ein bisschen angesprochen. Ja, weil wir haben, wie gesagt, ja die Partnerorganisation in Südafrika und da war natürlich Wasserknappheit schon seit Jahren immer wieder in den Medien und wir haben auch im Anfang des Podcasts gehört, wie es gerade in der Stadt ist, wie die Situation mit dem Wasser in der Stadt, wo unsere Partnerorganisation ist. Und man kennt ja diese auch Städte wie Kapstadt mit dem Day Zero, wo einfach kein Wasser mehr aus der Leitung kommen kann und der immer wieder gedroht hat. Aber mittlerweile ist es auch vermehrt für uns in Europa und Deutschland ein Thema. Besonders diesen Sommer war immer wieder von Trinkwasserknappheit auch hier in Deutschland zu hören. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie hat sich die Wassersituation bzw. die Versorgungslage mit Trinkwasser in den vergangenen Jahren denn auf globaler Ebene verändert und was hat das mit dem Klimawandel zu tun und wie können und sollten Staaten auch auf sowas reagieren?
Insgesamt mehrere Fragen. Also wenn man sich das ganzheitlich anguckt, ist es schon so, dass der Zugang zu Wasser sich verbessert hat. Also als Viva con Aqua aktiv geworden ist, waren noch deutlich mehr Menschen, damals 1,1 Milliarden Menschen, ohne Zugang zu Wasser. Das heißt, es hat sich schon auf globaler Ebene ganz viel getan und es ist jetzt aber auch unsere Herausforderung, oder auch unsere Verantwortung eigentlich, muss man eher sagen, dass wir das auch beibehalten können, dass Menschen weiterhin diesen Zugang behalten, den sie jetzt gerade haben und dass nicht anderweitig der Wasserzugang sozusagen beschränkt wird, weil natürlich Wasser und Klimawandel total eng zusammenhängen, also oder andersrum, die Wassersituation ganz massiv vom Klimawandel beeinflusst wird. Entweder dadurch, dass Gletscher schmelzen, dass Meeresspiegel steigen, was wiederum dazu führt, dass Süßwasservorräte knapper werden, dass auch die Niederschlagsraten sich verändern, dass Grundwasserspiegel sinken, das sehen wir auch weltweit. Und natürlich auch Wetterextremereignisse zunehmen. Und das führt dazu, dass es häufiger Dürren gibt oder aber auch Starkregen und Überflutungen zunehmen. Und in dem Moment ist sozusagen immer dann das Wasser kontaminiert, weil bestimmte Keime in das Wasser geraten, aber auch oder Wasser weniger zugänglich ist oder auch bestimmte Wasserzugänge versiegen. Das heißt, es ist essentiell, dass wir uns sozusagen jetzt dafür einsetzen, den Klimawandel zu stoppen, ist für uns ja fast nicht möglich, aber ist zumindest die Erwärmung, so gut es geht, einzudämmen, ist essentiell und deswegen sagen wir eigentlich immer Klimaschutz ist Trinkwasserschutz, weil nur so können wir wirklich sicherstellen, dass das Wasser auch wirklich für die Menschen, für alle Menschen weltweit weiterhin zugänglich ist. Und ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt und du hast es auch gesagt, wir sind total aktivistisch unterwegs. Das heißt, wir wollen auch einfach die Individuen erreichen, Wasser noch viel mehr wertzuschätzen und zu schützen. Und das betrifft natürlich ganz viele unterschiedliche Ebenen. Und das bedeutet, dass wir wollen, dass sich Menschen einfach insgesamt ihre Stimme erheben, sich engagieren, ehrenamtlich werden, auf unterschiedlichsten Ebenen, weil wir dann glauben, schon wenn viele Individuen sich auch einbringen, dass wir dann Veränderungen bewirken können auf unternehmerischer Ebene, auf politischer Ebene und aber natürlich auch auf persönlichen Ebenen.
Wir haben jetzt schon mehrmals über die Rolle von Individuen und die Rolle der VerbraucherInnen gesprochen und welche Verantwortung wir tragen. Aber du hast eben schon gesagt, ihr nehmt eher diesen aktivistischen Anspruch an und nicht den politischen. Aber um wirklich große Schritte zu gehen, braucht man eben die Politik oft. Deswegen vielleicht auch mit Blick auf eure Arbeit und die Themen wie Wasserprivatisierung und die Klimakrise, was würdest du dir denn von der Politik wünschen hinsichtlich Regelungen, Gesetze zum Wasserverbrauch?
Ich wünsche mir da auf ganz vielen, in ganz vielen Bereichen Regelungen. Also im ersten Schritt wünsche ich mir vor allem erstmal eine viel bessere Datenbasis, also viel ausführlichere Messungen rund um die Wassersituation, die Grundwasserspiegel und vor allem auch die Anerkennung dieser Daten, weil in Teilen gibt es auch schon Daten, die sind teilweise nicht vollendlich zusammengeführt, aber es gibt auch einen großen Teil der Daten und darüber einfach ein größeres Gesamtbewusstsein zu schaffen und daraus dann auch Handlungsschritte abzuleiten, weil wenn wir jetzt mal nur in dem Beispiel in Deutschland bleiben, ist auch hier in vielen Bereichen der Grundwasserspiegel schon stark gesunken und wir sind ja ein Land, was unglaublich viel Zugang zu Wasser hat und wo es ein großes Wasservorkommen gibt und weltweit ist das natürlich noch viel, viel drastischer zu sehen, wie da die Dürren auch zunehmen. Und dann wünsche ich mir sozusagen, dass diese Daten wirklich daraus Lösungen abgeleitet werden. Das beginnt damit natürlich, dass wenn jetzt SDG 6 im Koalitionsvertrag verankert ist, dass einfach überall noch mehr finanzielle Mittel auch freigegeben werden, um Klimafolgen abzupuffern und Regionen stärker zu unterstützen, die davon stark betroffen sind. Aber natürlich auch Regularien, was auch die Verschmutzung von Wasser angeht, was den Verbrauch, massiven Verbrauch von Wasser angeht. Und da meine ich tatsächlich vor allem die Industrie, weil Individuen da gar nicht so viel Wasser verbrauchen im Verhältnis gesehen. Gibt es natürlich bestimmte Industriezweige, die entweder total viel Wasser verbrauchen für Kühlung oder ähnliches oder aber auch die Wasser verschmutzen. Und da wünsche ich mir, dass die Lösungsideen, die es da schon gibt, einfach auch viel stärker von der Politik mit durch Regularien auch gestützt werden. Das meint sowas wie zum Beispiel, dass kommunales Abwasser anders genutzt wird, wiederverwertet und wiederverwendet wird, aufbereitet wird oder dass auch insgesamt viel stärker beim Thema Wasser in Kreislaufen gedacht wird. Dass zum Beispiel industriell genutztes Wasser, was für industrielle Prozesse immer wieder aufgewendet wird, dass das einfach ordentlich aufbereitet werden muss und dann wieder eingespeist werden kann als Frischwasser, weil wir ansonsten einfach derzeit so mit dem Wasser haushalten, als gäbe es unglaublich viel. Und wenn wir uns aber mal die Gesamtsituation anschauen, ist es so, dass eigentlich nur 2,5% des gesamten Wasservorkommens auf der Erde ist nur Süßwasser. Aber diese 2,5% davon ist eigentlich der Großteil gar nicht für den Menschen zugänglich, weil der Großteil des Wassers in Gletschern derzeit eingefroren ist. Das heißt, eigentlich hat der Mensch nur 0,01% Süßwasser zugänglich. Und das zeigt auf einmal, was das eigentlich für ein wertvolles Gut ist. Das heißt, wir wollen wirklich ganz laut sein für das Thema Wasser und die Wertschätzung da noch mehr steigern, um dann auch, weil am Ende die Politik oder auch die Unternehmen, das ist irgendwie immer so ein abstrakter Begriff, aber wer ist dort, der die Entscheidung trifft? Das sind immer Menschen. Und deswegen gehen wir so stark auf Beziehungen und auf Emotionalisierung, weil wir diese Menschen erreichen wollen, dass sie Entscheidungen für Wasser und für die Menschen treffen.
Ja, Caro, jetzt haben wir über die Politik gesprochen, was die tun können. Aber was können denn Unternehmen selbst tun, um ein bisschen verantwortlicher mit Wasser und generell ihren Ressourcen umzugehen?
Unternehmen müssen sich noch viel stärker wirklich verantwortlich zeigen. Und ich sehe es aber so, dass die Lösungsmöglichkeit tatsächlich wirklich noch viel tiefgreifender ist, nämlich in der Struktur der Unternehmen, in der Unternehmensrechtsform. Weil in dem Moment, in dem ein Unternehmen komplett profitgesteuert ist, werden natürlich auch alle Entscheidungen danach ausgerichtet und letztendlich Nachhaltigkeitskomponenten sind vielleicht nur noch ein zusätzliches Add-on, wenn es dumm läuft, sogar nur ein Greenwashing-Tool. Und da sehe ich tatsächlich die wirklich eine veränderte Rechtsform, die absolute Grundvoraussetzung für eine transformierte Wirtschaft. Also, dass Unternehmen einfach als Sozialunternehmen sich verstehen und dadurch sozial und ökologisch verantwortlich handeln, weil das die Entscheidungen beeinflusst. Und ein Beispiel dafür ist, du hast ja auch die großen Konzerne angesprochen, aber Viva Con Agua hat ja auch selber verschiedene Unternehmen in der Zeit gegründet. Zum Beispiel 2010 ist das Viva Con Agua Mineralwasser entstanden. Und dieses ist letztendlich verfolgt genau diese Maxime, dass auch ein Unternehmen zu Wandel mit beitragen kann. Weil die Rechtsform ist zwar eine GmbH, aber die Beteiligungsstruktur hat in der Rechtsform die Gemeinnützigkeit in der Mehrheit. Und das bedeutet, dass wenn der Viva Con Agua Verein und die Viva Con Agua Stiftung als gemeinnützige Organisationen, die Wasserprojekte fördern, die sind beteiligt an der GmbH. Und damit bedeutet das, dass Gewinnausschüttungen immer wieder Viva Con Agua Projekten zugutekommen, weil die Gewinne sozusagen direkt wieder für die Projektarbeit verwendet werden. Und damit können natürlich auch Unternehmen, die eine neue Rechtsform haben oder eine gemeinnützige Rechtsform haben, wichtige Lösungen mit beitragen, weil nämlich da der Mensch im Vordergrund steht oder sozusagen der Umweltschutz, die Umwelt im Vordergrund steht und Entscheidungen an ethischen Kriterien, nach ethischen Kriterien ausgerichtet werden. Und so gibt es zum Beispiel das Viva con Aqua Mineralwasser, aber über die Zeit sind auch noch weitere Sozialunternehmen entstanden, wie zum Beispiel auch die Villa Viva. Das ist ein großes Bauprojekt, was derzeit am Hamburger Hauptbahnhof entsteht. Und das ist ein Gasthaus, ein Hotel, wo Menschen übernachten können und wo aber die Gemeinnützigkeit in der Mehrheit ist. 67% der Anteile dieses Geschäftsmodells liegen in gemeinnütziger Hand, wieder bei Verein und Stiftung. Und natürlich 0 Euro aus Spenden wurden verwendet. Das ist ganz, ganz wichtig und will ich hier auch nochmal unterstreichen, weil diese Rechtsform dazu beitragen soll, dass Gewinne umgelenkt werden, nämlich Gewinne für Wasserprojekte verwendet werden und das Unternehmen an sich ein Mittel zum Zweck ist. Natürlich ist die Villa Viva wird auch ein Ort sein, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich austauschen können und wo Menschen mit der Vision Wasser für alle in Verbindung kommen und darüber wieder Neues entstehen kann. Aber auch die Rechtsform ist etwas, was einfach einen großen Beitrag leistet. Und da sehe ich, dass insgesamt in diesem unternehmerischen Handeln viel mehr passiert und immer mehr Unternehmen auch Verantwortung übernehmen, indem sie entweder schon direkt in der Rechtsform verankert gemeinnützig sind oder aber sich bestimmte Kriterien anlegen. Da sind sowas wie Cradle to Cradle, also wirklich in den Kreislauf denken, in alle Wirtschaftsprozesse reinzubringen oder aber auch insgesamt Nachhaltigkeitskriterien ganz nach oben anzulegen, damit eben nicht nur der Profit im Vordergrund steht.
Dankeschön. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage, nämlich die wollen wir immer nochmal zum Anlass nehmen, um Individuen aufzurufen, was zu machen. Das haben wir jetzt schon viel besprochen, aber vielleicht nochmal so als Zusammenfassung und als abschließender Appell für unsere HörerInnen. Wie kann man sich individuell gegen Trinkwasserknappheit engagieren oder auch eure Arbeit unterstützen?
Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auf Festivals seht, wenn ihr euren Pfandbecher an uns spendet. Aber wenn ihr Lust habt, noch stärker aktiv zu werden für sauberes Trinkwasser, könnt ihr euch auch gerne uns im ehrenamtlichen Engagement anschließen. Wir haben auf unserer Homepage einen Reiter, der heißt Mach mit. Und da gibt's einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten, die man mit Viva con Aqua machen kann. Ich habe schon gesagt, wir sind immer mit ganz viel Freude unterwegs. Das heißt, es wird aktivistisch sein, sich bei uns zu engagieren. In Köln wird zum Beispiel regelmäßig ein Tischtennis-Rundlaufturnier veranstaltet, wo Spenden gesammelt werden. Andere Städte organisieren Flohmärkte oder auch Infostände. Ihr könnt auch mit uns auf die verschiedenen Festivals fahren, könnt ihr umsonst ein Festivalticket erhalten und dann vor Ort immer wieder über das Thema Wasser aufklären, über die Infos, die ihr auch von uns erhaltet, die ihr euch aber auch gerne mit auch selbst aneignen könnt. Und dann einfach mitfahren und freudvoll Spenden sammeln, weil natürlich die Spenden, wir sind vor allem aktiv, dass wir wollen, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser erhält. Das heißt, wir wollen vor allem Spenden sammeln, um Wasserprojekte zu unterstützen. Und da haben wir zum Beispiel auch rund um den Weltwassertag am 22.03. haben wir eine große Aktion immer, die nennt sich Move for Water. Da machen wir riesige Laufaktionen, wo alle Menschen sich uns anschließen können. Und darüber so eine Sensibilisierung zu schaffen. Denn ich möchte noch mal eine Sache kurz unterstreichen. Wasser betrifft uns natürlich alle und ist ein Riesenthema der Zukunft. Und gleichzeitig möchte ich einfach auch noch mal dafür appellieren, dass wir Menschen, die jetzt schon ganz stark davon betroffen sind, keinen Zugang zu Wasser zu haben, dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Also unsere Kernhaltung dahinter ist, Leave no one behind, und wir wollen uns insbesondere für vulnerable Gruppen einsetzen, die jetzt gerade eben deren Stimme nicht berücksichtigt wird und die, obwohl Wasser ein Menschenrecht ist, nicht davon profitieren, dass die Regierungen in ihren Ländern die Mittel dafür bereitstellen, Wasserinfrastruktur aufzubauen und Wasser zugänglich zu machen. Und deswegen wollen wir mit den Spenden, die wir einsammeln, dort direkt aktiv werden und den Menschen Zugang zu Wasser schaffen. Denn Zugang zu Wasser bedeutet, dass die Menschen Zugang zu Bildung erhalten können, weil die Zeit, die ansonsten über den Wassertransport verloren geht, eben anders eingesetzt werden kann. und auch Frauen zum Beispiel, die häufig verantwortlich sind und viele Millionen Stunden damit verbrauchen, nun viel mehr Zeit haben, auch einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Deswegen hat das auf ganz vielen Ebenen einen großen Effekt. Und wir freuen uns jedes Jahr, wenn ganz viele ehrenamtliche Unterstützerinnen mitmachen und uns in unserer Mission Wasser für alle unterstützen.
Danke, Caro, für das gute Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nehme mir auf jeden Fall mit, dass Wasser was sehr Wertvolles ist, und daran hast du mich nochmal sehr erinnert. Danke dafür.
Danke, liebe Rebecca. Bis bald.
Und danke fürs Zuhören an alle HörerInnen. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Monat wieder dabei seid, dann auch wieder mit Christina. Und dann wird es um den Zustand der Meere gehen und warum es so wichtig ist, diese zu schützen. Und wie am Anfang schon gesagt, bleibt gerne up to date, was bei Mersifunde so los ist, und schaut auf unserem Instagram-Kanal oder auf unserer Website vorbei. Gerne könnt ihr auch unseren Podcast bewerten, und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, für Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@mersifunde.de. So, genug davon. Wir wünschen euch einen schönen Herbst und hören uns im Dezember wieder. Bleibt gesund!